Ja, mein Name ist Ludwig Neithardt. Ich bin Lehrbeauftragter an der Universität Augsburg am Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie und bin hier katholischer Theologe auch, Philosoph und Theologe. Und ich beschäftige mich also auch viel mit Religionsphilosophie und auch mit Atheisten und setze mich mit diesen auseinander. Und da kommen wir vielleicht auch gleich zu diesem Thema, dass nämlich die Atheisten nicht bloß versuchen, mit Mitteln der Logik zu argumentieren, sondern auch manchmal in die Kirchengeschichte schauen. Zum Beispiel Richard Dawkins, der argumentiert ja auch und sagte, Religion ist die Wurzel allen Übels. Und er belegt das dann auch mit Beispielen aus der Kirchengeschichte. Und aus diesem Grund habe ich mich auch mit Kirchengeschichte beschäftigt. Und eben auch, ja. Okay. Ja. Genau. Mhm. Weil das ist ja dann immer die Anklage, dass die Kirche da zu wenig für die Menschenrechte getan hätte oder sogar negativ gewirkt hätte. Ich bin ja der anderer Meinung. Ja, also die Bulle Dum Diversas von Papst Nikolaus V. aus dem Jahre 1452 wird eben oft zusammen mit der Bulle Pontifex Maximus vom gleichen Papst 1455 als päpstliche Rechtfertigung von Kolonialismus, Imperialismus, Versklavung und Menschenhandel angesehen. Also für mich ist ja erstmal wichtig vorab, dass der Papst hier, also Papst Nikolaus V., nicht als Lehrer des Glaubens spricht. Denn wenn das ein Glaubensdokument wäre, dann müsste man ja als guter Katholik den Text akzeptieren oder zumindest versuchen, ihn positiv zu würdigen. Sondern das ist ein Eingriff des Papstes in die Tagespolitik, könnte man sagen. Und hier sind die Päpste nach der Lehre der Kirche fehlbar und haben auch oft Fehlentscheidungen getroffen. Man könnte sagen, in ihren administrativen Entscheidungen sind die Päpste vollkommen Kinder ihrer Zeit. Und demgegenüber ist es nun aber für mich höchst interessant und geradezu faszinierend, dass päpstliche Lehrschreiben, wo es dann wirklich um grundsätzliche Lehre geht, einen ganz anderen Eindruck machen. Also da findet man aus heutiger Sicht lichtvolle Aussagen, würde ich sagen, die ihrer Zeit weit voraus waren oder, wie ich besser sagen möchte, die einfach zeitlos gültig zu sein scheinen. Und gerade in Bezug auf Sklaverei ist hier das beste Beispiel die Bulle Sublimis Deus von Papst Paul III. Also wenn ich da mal kurz drauf eingehen darf, bevor ich auf Nikolaus V. eingehe. Das war eine Bulle aus dem Jahre 1537. Das ist die Zeit der Reformation. Luther hat da noch gelebt. Der Hintergrund war, dass damals, 85 Jahre nach dieser Bulle Dum Diversas, über die wir eigentlich sprechen wollen, die Spanier in Mittelamerika und die Portugiesen in Südamerika viele Indianer versklavt hatten. Viele wohl auch mit Berufung auf Dum Diversas und ähnliche Bullen von späteren Päpsten, etwa von Alexander dem VI. Und jetzt die Adresszeile dieser Bulle lautet: an alle gläubigen Christen, zu denen dieses Schreiben kommen mag. Das ist eine sehr ungewöhnliche Adresse für ein päpstliches Schreiben. Meistens sind ja päpstliche Schreiben an die Bischöfe gerichtet oder an andere Würdenträger. Hier aber an alle gläubigen Christen. Also hier tritt der Papst wirklich als Lehrer der Christen auf. Und dann, ich habe die Bulle hier vor mir liegen, dann schreibt er, der erhabene Gott, also Sublimis Deus, neigte sich unserem Geschlecht mit Liebe zu. Und dann kommt schälen Blickes, sah dies der Rivale des Menschengeschlechts. Das ist eine Umschreibung für den Teufel. Und veranlasste einige seiner Helfershelfer, die Bewohner West- und Südindiens und anderer Nationen wie Tiere zum Sklavendienst einzuspannen. Also das ist die Beschreibung des Problems. Also West- und Südindien, das ist Amerika, und die anderen Nationen, damit meint er wahrscheinlich Afrikaner, die damals auch schon gehandelt wurden als Sklaven. Und dann geht es weiter: als Stellvertreter Christi, wie wohl dessen unwürdig, bestimmen und erklären wir, ungeachtet all dessen, was früher in Geltung stand oder etwa noch entgegensteht. Das ist jetzt ganz interessant, da werden irgendwie Bullen aufgehoben oder irgendwelche Entscheidungen, die dagegen stehen, möglicherweise auch Dum Diversas, aber das führt der Papst nicht weiter aus. Erklären und bestimmen wir, dass die Indianer und alle anderen Völker, die künftig noch bekannt werden, auch wenn sie den Glauben noch nicht angenommen haben, ihrer Freiheit und ihres Besitzes nicht beraubt werden dürfen. Sie sollen ungehindert und erlaubterweise das Recht auf Besitz und Freiheit ausüben und sich dessen erfreuen können. Es ist nicht erlaubt, sie in den Sklavenstand zu versetzen. Und der letzte Satz lautet dann, die Indios aber und die anderen Nationen mögen durch die Verkündigung des Wortes Gottes und das Beispiel eines guten Lebens zum Glauben an Christus eingeladen werden. Also damit ist auch die Zwangsmissionierung klar ausgeschlossen. Ja. Man muss sagen, realpolitisch hat sich die hier eindeutig geforderte Sklavenbefreiung leider erst 330 Jahre später durchgesetzt. So kann man sagen, diese Bulle ist eine Magna Carta des Völkerrechts gewesen, so bezeichnet sie Hans-Jürgen Prien, der berühmte Altamerikanist, die Jahrhunderte vor den anderen bekannten Erklärungen dieser Art geschrieben wurden. Übrigens hatte schon 1435, also 100 Jahre vor Sublimis Deus, der Vorgänger von Papst Nikolaus V., nämlich Eugen IV., eine sklavereikritische Bulle erlassen, nämlich gegen die Versklavung der Bewohner der Kanarischen Inseln und hatte eine sofortige Freilassung gefordert, innerhalb von 15 Tagen. Das allerdings wurde nicht befolgt. Allgemein kann man sagen, dass diese Mahnungen der Päpste nicht befolgt wurden. Ein schönes Beispiel ist dabei auch Urban VIII., der 1639 nochmal sich auf Paul III. Berufen hat, auf diese Sklavenbefreiungsbulle und gesagt hat, die muss nun endlich umgesetzt werden. Und er konnte sich aber auf niemand verlassen. Die Könige waren dagegen, Könige von Portugal und Spanien. Auch die Bischöfe, die waren ja von den Königen eingesetzt, da konnte er sich auch nicht drauf verlassen, also blieben nur die Ordensleute. Und die haben dann diese Bulle versucht zu veröffentlichen in Rio de Janeiro, wurden dann aber vom Mob niedergetrampelt. Sie wurden schließlich ausgewiesen, die Jesuiten. Ja, also das waren die Schwierigkeiten. Aber man kann eben nicht sagen, dass die Päpste da nichts getan hätten. Also die haben schon, von der Lehre her, ist das ganz klar. Und so, ich kann vielleicht zum Schluss noch den amerikanischen Religionssoziologen Rodney Stark zitieren, der sich detailliert mit der Geschichte der Sklaverei und ihrer Abschaffung beschäftigt hat. Der hat erklärt, man muss anerkennen, dass von allen Weltreligionen, einschließlich der großen monotheistischen, sich nur im Christentum die Idee entwickelte, dass Sklaverei Sünde sei und eigentlich abgeschafft werden müsste. Und dazu haben eben die Päpste auch einen entscheidenden Beitrag geleistet.
Und doch hat es dann eben noch sehr, sehr lange gedauert.
Ja. Naja, klar positioniert hatte sie sich ja schon. Das kann man ja, das ist vor allen anderen, die sich da klar positioniert haben, haben das die Päpste getan. Das ist, wie gesagt, 300 Jahre vor der Sklavenbefreiung in Amerika gewesen. Aber es gab eben auch Probleme. Und da können wir auf dieses Dum Diversas jetzt mal eingehen vielleicht. Also vom Papst, das ist ja nun wirklich, ja. Genau. Ja, also zunächst mal zu Nikolaus dem V. Der gilt in der Kirchengeschichte merkwürdigerweise als einer der besten Päpste seiner Zeit. Persönlich war er sehr fromm, unbestechlich, hat seine Familie nicht begünstigt, wie das die anderen so getan haben, war hochgebildet, man sagt der erste Humanist auf dem Papstthron, hat Flüchtlinge aus Konstantinopel aufgenommen, die damals vor den Muslimen flüchteten, weil die Stadt war ja belagert und hat Baumaßnahmen in der Stadt initiiert, 40 Kirchen restauriert, Stadtmauer, Straßen, Wasserleitung und so weiter. Also so, dass Rom in neuem Glanz erstrahlt. Also das sind seine unbestrittenen Verdienste. Außenpolitisch war er aber weniger erfolgreich. Sein wichtigstes Anliegen war ja die Verteidigung des Christentums damals gegen seine äußeren Feinde. Der letzte byzantinische Kaiser, Konstantin der XI., bat Papst Nikolaus im Frühjahr 1452 in einem Brief um die Unterstützung gegen die Truppen der muslimischen Osmanen unter Mehmed II., welcher dann ja ein Jahr später, nämlich 1453, Konstantinopel erobern sollte, wobei der Kaiser dann auch sterben würde. Also diese Bulle Dum Diversas vom Juni 1452 war dann eine Reaktion auf diesen Bittruf des byzantinischen Kaisers. Ah ja. Die Bulle von 1452 war eine Reaktion auf diesen Bittruf des byzantinischen Kaisers. Der Papst wandte sich an König Alfons V. von Portugal. Damals war das ein sehr ehrgeiziger junger Mann von 20 Jahren, der als einziger Fürst Europas bereit war, sich militärisch zu engagieren. und der aber auch seine Bedingungen stellte, nämlich, dass er die muslimischen und sonstigen christenfeindlichen Reiche und Länder, in die er einmarschieren wollte, dann eben auch erobern und behalten durfte. Das war seine Bedingung. Und das wurde ihm in dieser Bulle Dum Diversas dann auch gewährt von Nikolaus V. Und der Papst fügte noch hinzu, er dürfe dann die Persönlichkeiten der besiegten Länder in permanente Dienstbarkeit versetzen. So würde ich das übersetzen. Manche können auch übersetzen, in ewige Sklaverei zu versetzen. Das Lateinische heißt perpetua servitus. Wir können gleich nochmal drüber reden, was das nun konkret bedeuten könnte. Aber ich möchte vorweg sagen, egal was es bedeutet, hier hätte der Papst ein bisschen mehr, meiner Meinung nach, den Geist des Evangeliums zur Geltung bringen sollen und die königlichen Wünsche zügeln sollen. Stattdessen hat er in einer Folgebulle, Pontifex Maximus von 1455, noch hinzugefügt, dass Portugal auch afrikanische Länder südlich von Kap Boyador gehören sollten. Wörtlich sagte er, schenkt, gewährt und übereignet dieses Land dem König Alfons und seinen Nachfahren. Und das ist natürlich reine Schmeichelei. Wenn man den Text dieser Bulle liest, ich habe das neulich nochmal getan im lateinischen Urtext, also dann wird ganz deutlich, dass das ein übles Lobgehudel ist. Ja, da wird kein Superlativ ausgelassen, um den König Alfons in den Himmel zu loben. Also legitimerweise kann mit dieser Formel nur gemeint sein, er schenkt dem König die Zuständigkeit für die christliche Mission. Vielleicht noch einschließlich des Rechts, sich die Länder anzueignen, falls sich ein legaler Weg findet. Aber so genau sagt er das nicht. Er sagt einfach, ich schenke dir die Länder. Und so wie es da steht, konnte der Text deshalb auch herangezogen werden, um späteren Kolonialismus der Portugiesen zu legitimieren, einschließlich des Sklavenhandels, den die Portugiesen dann auch im großen Maßstab betrieben haben. Also das Ungute ist eben hier die zu enge Liierung, sage ich mal, der Geistlichen mit der weltlichen Macht im ausgehenden Mittelalter. Da haben die Päpste am Ende jedes Augenmaß verloren, kann man sagen.
Nikolaus V. soll ja offenbar mit dem Seefahrer befreundet werden, stimmt das?
Ja, richtig, genau. Heinrich den Seefahrer, den hat er besonders gelobt in dieser Bulle Pontifex Maximus. Hat er beschrieben, wie der, also ja, Heinrich der Seefahrer wird auch in den Himmel gelobt, neben Alfons den V. Und ihm wird auch persönlich, werden auch diese Länder zugeschrieben. Also nicht nur dem König, sondern auch Heinrich dem Seefahrer. Soll ganz Afrika quasi gehören. Ja. Vielleicht können, ja. Es gab schon irgendwie Leute, die damit nicht einverstanden waren. Aber die haben ihre Stimme eher zurückgehalten zu der Zeit. Das war ja, wie gesagt, man muss sich da reinversetzen, die Bedrängnis des Christentums. Das war sozusagen, da hatten sie alle Angst. Konstantinopel war gefallen. Und dann haben sie sich darüber eigentlich gefreut, wenn dann wenigstens ein König kommt und er sagt, ich will was machen dagegen. Also so ganz fern sind diese Gedanken uns wahrscheinlich heute auch nicht, wenn wir mal bedenken, dass der islamische Staat momentan ja auch versucht zu expandieren. Da gibt es so im Internet Karten, die er veröffentlicht hat. Da sieht man wieder, wie nach Wünschen des islamischen Staates die Landkarte aussehen soll in einigen Jahren. Also da ist Europa wieder islamisch, halb Europa. Und was machen wir dagegen? Wir machen ja das Gleiche auch. Wir unterstützen auch militärische Unternehmungen dagegen. Und zwar nicht nur, um die weitere Ausbreitung zu verhindern, sondern auch, um schon erobertes Territorium wieder zurück zu erobern. Da sind heutige Politiker, glaube ich, gar nicht abgeneigt und unterstützen diese Dinge auch. Richtig, richtig. Ja, das stimmt, ja. Also es war ja so, Nordafrika war schon vollständig islamisch. Man muss auch bedenken, um 700 war Nordafrika vollständig christlich gewesen. Und dann sind die Umayyaden ja dort eingefallen und haben ganz Nordafrika erobert. Und sind dann von da aus auch nach Spanien eingedrungen. Sodass man den Kampf gegen nordafrikanische Länder schon irgendwie gerechtfertigt hat mit der Idee, hier wird was zurückerobert, was uns ursprünglich gehört hat. Und in dieser Bulle Dum Diversas wird das auch nicht weiter spezifiziert. Da heißt es nur, die Länder, in die du dann kommst, die darfst du auch behalten. Und es sind natürlich muslimische, es wird gesagt, sarazenische und sonstige ungläubige Länder. Aber man denkt immer so an die nordafrikanischen Länder. Dann dagegen in der Bulle Pontifex Maximus, da ist die Rede auch von afrikanischen Ländern südlich, die man noch gar nicht entdeckt hat. Ja? Aber das wird auch gerechtfertigt mit der sarazenischen Gefahr. Das sind sozusagen die Hinterländer der Sarazenen in der Sicht des Papstes, die man dann auch bekriegen darf, aber natürlich nur, wenn die anfangen. Also es war damals klar, man darf keinen Angriffskrieg starten auf friedliebende Völker. Also das war, Thomas von Aquin sagt, die reine Nichtchristlichkeit ist kein legitimer Kriegsgrund. Und das Gleiche sagt auch Papst Innozenz der Vierte schon im 13. Jahrhundert. Also das war klar. Man brauchte immer als Grund mindestens, dass diese Völker selber feindlich waren und gegen den Papst oder gegen das Christentum agiert haben. So haben auch später ja die Konquistadoren, die Spanier, die haben ja da auch so Missionskriege geführt, haben das aber nie begründet mit einfach, die sind nicht christlich, sondern die haben dann so Gründe herangezogen, wie zum Beispiel, ja, da gibt es Menschenopfer, da gibt es Kannibalismus und da muss man den armen Leuten zu Hilfe kommen. Ja.